Okay, also, Offenbarung ist dazu da, um muss offenbaren und nicht verschließen. Auf der anderen Seite haben wir eben mit einer Gattung, die eben verschlossen ist, nämlich in Gleichnissen, Bildern, und muss offenbart werden. Und diese Dinge müssen wir geistlich deuten, geistlich verstehen. Und darum macht es uns so abhängig und demütig. Letztendlich liegt es nicht einem Lehrer oder einem Auslegungssystem, sondern in der Gnade Gottes und der Offenbarung durch seinen Geist. Und darum müssen wir die Offenbarung auf den Knien letztendlich lesen, betend lesen. Wirklich flehen, beten, lesen. Und ich erlebe das wirklich. In aller Demut sage ich das. Das ist Stückwerk, aber es nimmt immer zu. Das ist ein Weg. Und Gott gibt da einfach, er nimmt einfach einen Weg. Und das sind nicht an einem Wochenende, auch nicht in einem Monat, sondern das ist eigentlich mein Glaubensleben. Lang bin ich mit diesem Buch jetzt unterwegs und lerne immer mehr und immer mehr und immer mehr. Aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nicht nur in der Offenbarung. So. Und selbst wenn man gedacht hat, das ist mal 4 Jahre durch ein biblisches Buch, jede Woche durch, und dann kommt man wieder hin und dann denkt man, was hast du eigentlich da gelehrt 4 Jahre? So, dann merkt man, das ist noch gar nichts. Der Herr gibt es einfach die Tiefe des Wortes, aber es ist Offenbarung. Ich könnte in diesem Thema wirklich, das ist ein wichtiges Thema für mich, und hier verbleiben und sehr lange mit euch wieder darüber reden. Ich entziehe mich der Versuchung, indem ich nur euch ein Beispiel vor Augen male, wie wir das vom Alten Testament lernen müssen. Und da hilft uns das Alte Testament, prophetische Bilder zu deuten und zu lernen, was bedeutet, eine wörtliche Auslegung zu haben. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wenn Gott das Kommen Jesu verheißt und dann eben darüber spricht, dass er vorher einen Propheten sendet wird, der ihn diesen Weg bereiten wird, und darüber spricht, dass er die Berge ebnen wird, die Täler auffüllen wird und die Straßen bauen wird. Ihr könnt euch erinnern an die Prophetie, die in Jesaja Kapitel 40. So, jetzt hätten wir nur das Alte Testament und dann würden wir auf diesen Prophet warten. Auf was würden wir denn Ausschau halten?
Eine der neuen Straßen.
Ja, wenn wir auf einen Bauarbeiter gucken, auf einen Straßenarbeiter oder einen Bergarbeiter, wie viele Prophetien oder wie viele Meinungen sind so buchstäblich auslegen, und das wird sich alles buchstäblich erfüllen, buchstäblich mit dem Land, buchstäblich mit dem Berg. Ich sage so, wenn wir in die Evangelien hineingehen, jedes Evangelium erwähnt Johannes, weil es einfach eine heilsgeschichtliche Wende ist. Und schaut mal, hat Johannes irgendein Berg platt gemacht? Hat irgendein Tal aufgefüllt? Hat irgendeine Straße gebaut? Nee, gell? Für uns selbstverständlich. Was hat er getan? Er hat gepredigt und getauft, die Buße. Die gepredigt und durchgeführt, die Taufe der Buße. Das war der Weg, die Grundlage der Christuserkenntnis, Buße. Und welche Wege hat er denn gegeben? Welche Täler mussten aufgefüllt werden? Welche Berge beseitigt werden? Oh, da muss man jetzt deuten, gell? Und das waren bestimmt nicht buchstäbliche Berge. Da muss ich mir überlegen, von welchen Bergen ist dann die Rede? Dann habe ich eine alttestamentliche Prophezeiung von einem Berg und einem Tal und einer Straße. Und dann habe ich im Neuen Testament eine Erfüllung davon. Kein Zweifel darüber gibt. Was glaubt ihr, was muss ich erst studieren? Das. Wenn ich verstanden habe, wie die Prophetie sich erfüllt, dann habe ich schon mal ein Stück der Sprache kennengelernt. Und dann gehe ich in andere Stellen und dann habe ich schon mal ein Gespür dafür. Und wir haben das Neue Testament als Erfüllung des Alten, und wir haben so viele Hinweise, wie wir buchstäbliche Dinge oder irdische Dinge geistlich deuten können, weil uns die Autoren des Neuen Testaments uns ein Riesenfeld des Übens geben. Wir geben uns genug Stellen, um zu zeigen, das geschah, damit erfüllt würde, das geschah, damit erfüllt würde. Das geht mal all diese Stellen nach. Guck mal, was geschah, und guck mal, was wurde verheißen. Wie hat sich das erfüllt? Und je mehr wir das machen, umso mehr bekommen wir geübte Sinne in der Sprache der Bibel. In der Sprache der Bibel. Wenn wir noch die Gelegenheit haben und die Begabung, ich muss ehrlich sagen, die Begabung, die habe ich nicht. Ich bin ein bisschen zurückgeblieben. Sprache zu lernen. Wenn man manche fällt so einfach, die lernen Vokabel, die begeistern sich. Das ist eine Gabe von Gott geschenkt. dann kann man in der ganzen Thematik noch tiefer gehen. Das ist kein Schlüssel, kein, das dazu, da wird man nicht zu neuen Erkenntnissen kommen, sondern man wird das, was da offenbart ist, besser, tiefer, präziser erklären können. Das ist ein Geschenk, nicht jedem gegeben. Ich bin froh, wenn ich mit dem Griechisch durchgekommen bin. So, ich bin so froh, wie jedes Buch in unserer kleinen Bibliothek, die mir hilft, von Menschen zu lernen, die die Sprache beherrschen. Das ist ein Geschenk, Gnade, dass wir alles das haben. Aber das will ich damit sagen. Wir müssen lernen, wie prophetische Verheißungen sich erfüllen in sichtbarer irdischer Dimension. Und dann sind wir in der Lage, auch die Bilder und die Prophetie des Neuen Testaments in der Offenbarung deuten zu können. Aber der Deutungshorizont ist immer hier. Ich bitte euch um eins. Deutungshorizont sind diese Zeilen und nicht die Zeitung. Nicht das Internet. Nicht Spiegel oder irgendeine Zeitung oder irgendein Buch oder irgendein. Der Deutungshorizont ist hier. Und nicht wenige, ich sage das bewusst so, nicht wenige lesen Zeitungen, wenn man heute noch so Zeitungen liest, oder eben auf ihren Tablets oder so, und dann deuten sie die Offenbarung. Das ist der Deutungshorizont. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Denn, ja?
Gibt's auch.
Ja, ja. Wenn ich das sage, dann schimpfe ich ja mich selbst. So habe ich es ja gemacht. Ich habe euch nur ein Beispiel mit den, wie heißt das, 9-11, ja, mit diesen Zwillingsjungen erzählt. Ich habe es gemacht. Für mich war das so, an einem Tag in Rauch. Alle Welt hat es gesehen. Alle haben vor dem Fernseher gesehen. Und das ging, das erfüllt sich jetzt hier. Wie? Die Welt dreht sich irgendwie weiter, gell? Ja, das ist, also ich muss ehrlich sagen, das hat mir in vielen Dingen den Zahn gezogen. Auch die Bücher, die ich gelesen habe und die ganzen Prophezeiungen, die so präzise gedeutet haben, welche Ereignisse, politische und so weiter. Und dann die Geschichte einfach entlarvt. Deswegen hüte ich mich so sehr davor. Weil die Geschichte einfach jeden falschen Propheten gnadenlos entlarvt. Da kann sich keiner davor schützen. So gefährlich. Also das ist, dieser Bereich ist groß und wichtig und entscheidend, was biblische Theologie betrifft. Wir lernen nicht irdische Dinge. So wichtig sie auch sind, versteht mich bitte nicht falsch. Mathe, Deutsch und Griechisch oder Latein, was auch immer. Geografie, Biologie, alles wichtig. Aber wir beschäftigen uns mit himmlischen Dingen. Mit himmlischen Dingen. Und das sind andere Voraussetzungen, diese Dinge zu lernen. Okay. Die nächsten Punkte nur ganz kurz. Achtet bitte auf den Zusammenhang immer von Hören und Sehen. Ich habe das schon angesprochen. Bitte beim Lesen achtet darauf. Ich gebe euch nur ganz kurz zwei Beispiele, zwei, drei, damit ihr versteht, was ich meine. Das hilft uns vor Fehldeutungen. Wenn ich auf den Zusammenhang von Sehen und Hören, Hören und Sehen. Ich sprach davon, Johannes sieht Dinge. Und wenn er Dinge gesehen hat, ging's ihm genauso wie dir und mir. Ich dachte erstmal, hä? Wie viele Propheten, fragt der Bote, der Engel, hast du es verstanden? Und der Engel sagt, oder, nee. Ja, wieso hast du es denn nicht verstanden? Hey, ich liebe diese Stellen, gerade bei Daniel oder Hesekiel oder so. Und dann fragte ich, Herr, was bedeutet das? Ja, hast du es doch geschaut. Das reicht nicht. Und er sieht etwas und dann kommt und dann hört er etwas. Und dieses Sehen und Hören, die ergänzen sich da. Er sieht etwas und dann, ich mache euch ein Beispiel, Offenbarung Kapitel 1, okay? Ab Vers 12. Dass er etwas gezeigt bekommen, habe ich euch schon gelesen. Und jetzt ab Vers 12. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Seht ihr das? Für mich, ab da las ich die ganze Offenbarung durch, nahm wieder meinen Stift und ich schaute, wo finde ich sehen, sah, sehen und so. Ich wollte wahrnehmen, überhaupt, was sieht er alles? Und er sah, er wollte sehen, die Stimme, die mit ihm redete. Und dann heißt es, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einen Menschensohn, begleitet bis an den Füßen reichen Gewand. Also er dreht sich um und er sieht etwas. Und was er sieht, ist sehr befremdlich für ihn. So herrlich, so gewaltig, dass Johannes zusammenbricht. Und nicht sagt, oh Jesus, hey, du hast dich verändert, seitdem ich dir an deiner Brust lag. War ich doch noch beim Abendmahl, da hast du mich doch so lieb gehabt. Nein, er fällt wie tot. Und dann schaut man Vers 20. Das ist so wichtig. Was das Gleichnis der 7 Sterne, das Geheimnis der 7 Sterne, die du auf meiner rechten Hand gesehen hast, und die 7 goldenen Leuchter betrifft. Also, was das Geheimnis, das heißt, was er da sieht, ist was? Ein Geheimnis. Und wie naiv meint man, wenn wir es lesen, das wird alles klar, sehr logisch. Das ist ein Geheimnis. Und ein Geheimnis muss gedeutet werden. Darum gingen die Jünger zu Jesus und sagen, Jünger, Jesus, lehre uns das Gleichnis. Jesus sagt, also der Seemann, das ist das, der Same ist das, der Boden ist das. Ach so. Und manchmal hat man den Eindruck, selbst dann hat man es noch nicht richtig verstanden. Aber Jesus sagt, erstens, Johannes, weißt du was? Was du gesehen hast, erstmal, das ist ein Geheimnis. Freunde, nicht jedem ist es gegeben, dieses Geheimnis zu sehen. Lest Matthäus 13 nach in diesem Zusammenhang. Dann sagt er Folgendes. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden. Und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Er sieht goldene Leuchter, er sieht einen Menschensohn und er sieht, wie er in seiner Rechten die Sterne, 7 Sterne hat. Und Jesus, er sieht das, aber er hört was? Die 7 Sterne sind Engel. Die goldenen Leuchter sind Gemeinden. Versteht ihr das? So, ich sprach heute schon darüber. Nicht alles sieht so aus, wie es aussieht. Es scheint irgendwie anders, gell? Wenn ihr an Gemeinde denkt, jetzt wirklich, macht die Augen zu, denkt ihr an einen Leuchter? Ich hoffe, ab heute wahrscheinlich schon. Aber grundsätzlich, wir haben doch eine andere Vorstellung, oder? Wir verbinden mit der Gemeinde nicht unbedingt das. Auch, uns wurden auch übrigens Bilder gegeben. Braut, Leib, Haus, Acker. Sind wir ein Acker? Ich, als junger Kerl habe ich mir gedacht, wie kann das sein? Ich bin der Leib Christi und zugleich seine Braut. Hä? Heirate ich mich selbst? Wie geht das? Wie kann ich eine Frau sein? Ich bin doch ein Mann. Da haben die Frauen voll gut, das dachte ich zu verstehen. Ich kann es nie verstehen. Dann dachte ich, wie kann ich eine Frau sein und dann aber zugleich auch ein Haus sein? Ja, da gehört ein bisschen mehr als dein, das ist mehr. Da bringt übrigens das Wort Gottes uns bei, in der Art und Weise Bibel zu lesen, dass wir sie deuten, verstehen. Was symbolisiert ein Leib? Was symbolisiert eine Frau? Was symbolisiert ein Haus? Was ist das Bild für ein Acker? Um was geht's eigentlich? Hast du es verstanden? Ja, oh, dann beruhig dich. Du wirst nicht zu einem Teil ein Leib sein, zu einem Haus sein, zu einem Acker sein. Ja. Nee, das ist es nicht. Also wir müssen verstehen, dass etwas uns gezeigt wird und dann wird uns etwas erklärt. Und Johannes sieht etwas und hört etwas. Und das ist, und manchmal ist es sogar komplett entgegengesetzt. Das ein tolles Beispiel, das ich euch gerne zeige, ist Offenbarung Kapitel 5. Und auch wenn ich das sage, auch wenn das komisch klingt, keine Ahnung, ich freue mich auch diesen Abschnitt mit euch durchzuarbeiten. Einer meiner Lieblings. Ich glaube, an diesem Abschnitt habe ich am meisten gearbeitet. Das ist so ein herrlicher Abschnitt. Als es darum ging, ich greife schon ein bisschen vor, als es darum geht, dass Johannes eben danach sucht, wer in der Lage ist, den Ratschluss Gottes auszuführen, wie es Gott vor Grundlegung der Welt geplant hat und aufgeschrieben hat. Damit die Erlösung und die Verherrlichung und die Vollendung des Ratschlusses zu Wirkung kommt, findet er niemanden. Und das bringt ihn dazu, sehr, sehr zu weinen, weil er sagt, dann gibt es ja keine Hoffnung. Weder für die Menschheit noch für die Schöpfung, wenn es niemand gibt, der das tun kann, was Gott beschlossen hat mit der Schöpfung. Also weint er. Und dann kommt ein Ältester, und nicht ohne Grund ein Ältester, kommt zu ihm und sagt, weine nicht, heul nicht. Nein, er tröstet ihn und sagt, weine nicht. Schaut mal Vers 5, Kapitel 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Es hat überwunden wer? Der Löwe. Und dieser Löwe kommt aus dem Stamm Juda. Und wer ist er? Oder woher? Aus der Wurzel Davids. Um das zu verstehen, was brauchen wir? Und darum machen wir das ja, gell? Viele Jahre mittlerweile arbeiten wir im Alten Testament und wissen, was bedeutet Löwe, was bedeutet Stamm Juda, was bedeutet Wurzel Davids oder Isais, all diese Begriffe. Das heißt, hier wird etwas verknüpft und da eröffnet sich ein riesen Feld und ein Informationsbündel an theologischer, herrlicher Wahrheit. Wird hier, aber Johannes sieht, er hört, man sagt, ein Löwe, du musst nach einem Löwen suchen. Und Johannes, oh, Löwe, 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 wo ist er, wo ist er, wo ist er? Und dann dreht er sich um, Vers 6, und dann erfindet ihn. Und komischerweise sieht er gar keinen Löwen. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm. Seht ihr das? Was er hört, ist nicht das, was er sieht. Er sieht, er hört ein Löwe und er ist auf der Suche nach einem Löwen, aber er findet ein Lamm. Jetzt können wir sagen, oh, Bibel ist nicht wahr, ein Fehler, stimmt nicht. Oder es fällt uns hier gar nicht auf, dass... Oder wir machen uns überhaupt keine Gedanken, warum das so ist. Aber der Punkt ist, er bekommt etwas zu hören und sagt, Löwe, er sieht Lamm. Und die Schrift sagt, weißt du was? Beides das Gleiche. Und du sagst, wie kann ein Löwe ein Lamm sein? Um das zu verstehen, was müsste man nochmal lesen? Kennt ihr dieses Bild, wo Löwe und Lamm? Mir scheint so, dass man diesen Abschnitt vorher nochmal lesen musste und sich vielleicht von der Illusion lösen müsse, dass ich meinen Kindern beraube, dass sie mit Bären spielen dürfen. Und mit einer Schlange und so süß Löwe und Lamm zusammen. Das Bild übrigens habe ich vorzumalen. Ja. Was meint die Schrift damit? Was will sie uns damit vermitteln? Ob es jetzt buchstäblich der Löwe wirklich bei dem Lamm dann liegen wird und es nicht auffressen wird, mal dahingestellt. Und das ist der Punkt. Wenn wir dabei bleiben und bei dieser Vorstellung und dann immer auf diesen schönen Zeitschriften immer dieses Bildchen sehen und denken, ah, vielleicht bald kommt seine Zeit, da werden sie Vegetarier alle. Dann haben wir nicht verstanden, um was es in der Schrift geht. Zumindest nicht in diesem Zusammenhang. Das ist das Gleiche. Der Löwe ist das Lamm und das Lamm ist der Löwe. Und jetzt sagst du, wie geht es, Willi? Das funktioniert nicht. Und dann sage ich, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Hier werden uns Bilder dargestellt. Jesus ist kein Löwe. Jesus ist auch kein buchstäbliches Lamm. Aber wir wissen, das Lamm Gottes. Wir wissen, Löwe hat mit Königsherrschaft zu tun. Wir verstehen, das hat was mit Allmacht, mit Größe, mit Herrschaft, mit Gewalt und Macht zu tun. Und das hat was mit Erniedrigung, Erlösung, geschmäht, getötet und Auferstehung zu tun. Ah, das beides kommt zusammen. In Christus beides zusammen. Das ist die geistliche Dimension. Und glaub mir, ich beschäftige lieber mich mit der, als mir darüber Gedanken zu machen, ja, werde ich beim Löwen liegen können oder nicht? Weil das ist cool, mit dem Löwen zu spielen. Also wenn das deine lebendige Hoffnung ist auf die Ewigkeit, dann habe ich ernsthafte Bedenken. dann würde ich mit Paulus sagen, als ich ein Kind war, dachte ich wie ein Kind. Redete ich wie ein Kind. Aber als ich erwachsen wurde, wurde es Zeit, mal diese Bilder mal abzulegen. Und manche, es tut mir so leid, sind nicht bereit, dieses kindliche Denken abzulegen. Sie leben immer noch in diesen Bilderchen. Wenn wir spätestens Kapitel 21, 22 kommen und der Herr nicht vorher kommt, dann wird etwas für uns erstaunlich sein, dass Johannes etwas hört und sieht am Ende der Offenbarung. Geht mal mit mir. Kapitel 21. Ich weiß, dass ich immer verzögere, wie der Herr verzögert und dass es immer ein bisschen länger wird, wie gedacht. Und ich hoffe, dass ein Rest noch übrig bleibt, das durchhält mit mir. Ich werde mich bemühen, wirklich nicht so arg auszuschweifen. Schaut mal, Kapitel 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Was glaubt ihr? Also ich vermute, Johannes hat ihn vorher noch nie gesehen. Weil es ist ja neu. Es war ja nicht. Gell? Er sieht einen neuen Himmel und neue Erde. Und jetzt ist interessant, ja, wie sieht sie aus? Würdet ihr gerne wissen, wie sie aussieht? Ich schon. Wie sieht neuer Himmel, neue Erde aus? Schaut mal. Denn die erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie für einen Mann geschmückte Braut. Okay, was sieht er? Neuen Himmel, neue Erde und dann die Stadt, die als eine Braut verkleidet ist. Auch interessant, gell? So schwäbisch Gmünd und dann so ein Schleier drüber, Ohrringe dran gehängt, schöne Schuhe angezogen. Das ist eine komische Vorstellung. Aber wir verstehen das Bild, gell? Das heißt, wie für einen Mann geschmückte Braut. Und wir merken, wir sind ja wieder in dem die Braut. Oh, Gemeinde. So, Johannes sieht neuen Himmel, neue Erde. Johannes sieht die Gemeinde. Und jetzt hört man zu Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme. Jetzt passiert der Übergang von Sehen zu Hören. Und das Hören haben wir jetzt hoffentlich ein bisschen verstanden, erklärt ungefähr das, was er sieht, gell? Und jetzt schaut mal, was er sagt. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird ihnen sein, ihr Gott. Neuer Himmel, neue Erde. Die neue Stadt Jerusalem. Und er kriegt die Antwort, was ist das? Eine neue Kugel. Das ist so ein neuer Planet. Das Zelt Gottes bei den Menschen. Die Wohnung Gottes bei den Menschen. Das wahre Zelt. Der wahre Tempel. Jetzt geht man mal gedanklich mit mir mit. Was ist die neue Schöpfung? Komplett neue Schöpfung. Siehe, ich mache alles neu. Er repariert halt diesen Globus hier und schmeißt halt alles Böse raus und dann sind... Ihr habt keine Ahnung mit mir zusammen, was es bedeutet, was wir sein werden. Wisst ihr, dass wir die neue Schöpfung sein werden? Nein, ihr wisst nicht. Ich weiß selbst nicht mal gescheit. Das aber, was das Wort sagt, ist, das, was Johannes sieht und was er hört, das hat was mit dir und mit mir zu tun. Und das ist weit größer, als wir es uns vorstellen können, was Gott mit uns macht. Und was diese neue Schöpfung sein wird. Warum wird da kein Licht sein, keine Sonne mehr sein? Warum braucht es keine Planetsonne? Wie geht das? Was ist eine neue Schöpfung, eine neue Ordnung? Darf ich euch sagen, er wird nicht einfach reparieren. Bisschen Flicken drauf. Neues machen. Das wird so gigantisch sein, dass Johannes einfach, ja, ich muss es beschreiben, sagt er. Und Gott sagt, beschreib so. Und das muss uns genügen erstmal mit den Bildern, die wir kennen. Wir kennen einen Tempel, wir kennen mittlerweile kennen wir Gemeinde, wir kennen die bestimmte Dinge und jetzt müssen wir das in Zusammenhang bringen. Ein wesentliches Schlüssel. Ich habe euch nur ein paar Beispiele gegeben, aber ich merkte, wenn man sie anschaut, auf einmal, was das mit dem Auslegen der Offenbarung macht. Wenn man hören, sehen, in Zusammenhang bringen, dann gibt sogar die Offenbarung selbst uns bestimmte Antworten. Wenn ich sage, was ist neuer Himmel, neue Erde? Dann sagt Jesus, lies. Nee, andersrum, hör. Und bewahr. Hör, was ich sage. Dann gucke ich mir das hin. Und dann wird sie beschrieben nebenbei. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Darf ich euch kurz die Beschreibung vorlesen? Ich versuche immer, so viel wie möglich in der Offenbarung zu bleiben, dass ihr immer das Gefühl habt, wir sind in der Offenbarung und nicht nur in der Einleitung. Ich lese ab Vers 9. Und es kam eine von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll sieben letzten Plagen, und redete mir und sprach, komm, Herr, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Jetzt wissen wir, Braut und Lamm, das kriegen wir hin, oder? Und der Er führte mich im Geist hinweg. Wie? Im Leib? Im Geist. Er führte mich im Geist hinweg auf einen großen hohen Berg. Buchstäblich, hoher Berg. Wisst ihr, dass manche wirklich glauben, dass in der Endzeit so ein riesen Erdbeben geben wird, dass die ganze Erde flach wird und nur einen einzigen Berg geben, nämlich in Jerusalem. Wirklich. Und das, dieser Berg wird überall sein und dann wird der Tempel oben sein. Und alle werden zu diesem Berg pilgern, weil sie sonst nirgendwo einen Berg haben. Und hey, so keine Pyrenäen mehr, kein Alpen, kein, ja. Und dann sagt Jesus, wenn ihr mal einen Berg sehen wollt, einen richtigen Berg, kommt nach Jerusalem. Und dann werden alle pilgern dahin. So wenig wie Johannes der Täufer einen Berg platt machte, so wenig ist das hier ein Berg, der buchstäblich in den Himmel hinein. Er sieht aber auf einen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkommt. Und sie hatte an die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer, und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Nach Osten 3 Tore, nach Norden 3 Tore, nach Süden 3 Tore, nach Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr, um die Stadt und die Tore und ihre Mauer zu messen. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist groß, so groß wie Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Nur nebenbei, 12.000 Stadien. Wenn ich richtig im Kopf habe, über 2.500 Kilometer. Ja? Der neue Tempel, buchstäblich. Das ist ja größer als Israel, geschweige als Jerusalem. Versteht ihr, was ich meine? Ich keine Ahnung, was ich jetzt mit euch macht. Also, 12 Stadien ist größer als das ganze Land. Ihre Länge und Breite und ihre Höhe sind gleich. Das heißt, in die Länge geht es vielleicht, ja, nicht, aber einfach in die Breite, das ist ja unmöglich. Geschweige in Höhe. Okay. Also, und übrigens, das wird ja beschrieben, die Braut. Und wir wissen ja, der wird ein Tempel hier beschrieben, gell? Und dann heißt folgendes, Länge und Breite und die Höhe sind gleich und ihr Maß, ihre Mauer, 144 L, eines Maß, Mannesmaß, das eines Engelsmaß und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspisstein und so weiter. Ich höre jetzt auf. Was ich aber euch zeigen möchte oder den nächsten Schlüssel euch vor Augen führen möchte, ist folgendes. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, was ich permanent betont habe. Zahlen. 7, 7, 7, 12, 12, 12, 144, 12.000. Und das nur in diesem einen Abschnitt, diesen paar Verschen. Nächster Grundsatz, den ich für wichtig halte beim Auslegen der Offenbarung, ist, Zahlen muss man verstehen und nicht zählen. Darüber bin ich sehr froh, weil ich kein großer Mathematiker bin. Ich bin froh, dass ich da nicht groß zählen muss. Andere haben auch wiederum diese Gabe. Zahlen muss man verstehen. Die haben geistliche Wahrheit und die sind nicht dazu in erster Linie, dass wir anfangen, sie zu zählen. Wenn wir sie buchstäblich nehmen, dann bekommen wir große Schwierigkeiten in der Auslegung. Das ist meine Position, das sage ich euch ehrlich. Das ist schwierig. Schwierig ist es, zu sagen, das ist buchstäblich Zahl, das ist nicht buchstäblich Zahl. Da muss man eine gute Begründung dafür haben. Wie grundsätzlich bei allen Auslegungen müssen wir uns um eine gute Begründung. Ich habe die Position, dass die Zahlen in der Offenbarung, vor allem schwer in der Offenbarung, in dieser Gattung der Offenbarung, in den Gleichnissen, ganz stark symbolischen Charakter haben. Und ich werde euch nur ganz kurz diese vorstellen, die wichtigsten. Die allerwichtigste Zahl im Buch der Offenbarung ist die 7. Findet ihr in jedem Kapitel auf irgendeine Art und Weise, in jedem Abschnitt, komplett durchgehend in der Offenbarung. Ihr findet sie wörtlich, ihr findet sie erwähnt, ihr findet sie in der Thematik, ihr findet sie im Aufbau, in der Strukturierung. Die Zahl 7 ist die dominante Zahl in der Offenbarung. Und die ist grundlegend wichtig. Die beginnt, schreibe es an die Gemeinden, 7 Gemeinden in Asien. 7 Gemeinden, 7 Sterne, 7 Engel, 7 Posaunen, 7, was noch, Zornerschalen, 7 Engel, 7 Köpfe, 7 Geister, 7 Fackeln. Voll, das ist nur ein Bruchteil. 7, 7, 7, 7, 7. Was bedeutet Zahl 7? Wie entsteht sie? 3 plus 4. Die Bibel, gerade die Offenbarung, die spielt mit Plus und Mal und Gleich. So die einfache Mathematik. Ich sage euch ehrlich, mich begeistert das, dass Gott wirklich der genialste Mathematiker gibt, den es gibt. Also der hat es ja gerade erfunden. Wer hat es erfunden? Gott hat es erfunden. All diese Dinge, die Physik und all das, Biologie, das ist ja alles ursprünglich in Gott. Der Mensch entdeckt nur die Herrlichkeit Gottes darin. Darum ist es auch nicht teuflisch und nicht falsch. Es ist einfach das Entdecken, nur die Rückschlüsse, die da gezogen werden, sind katastrophal manchmal. Nicht alle. Der Punkt ist, Zahlen in der Offenbarung, 3 plus 4 gibt 7. Warum 3 plus 4 und 7? 3 steht für Gott, für den dreieinigen Gott. 4 steht für die Welt, für die Schöpfung. Symbolisiert zum Beispiel in 4 Himmelsrichtungen, 4 Jahreszeiten. Die Schöpfung, die Gott gemacht hat, ist 3 plus 4, ist 7. An wie vielen Tagen hat Gott die Welt geschaffen? Der 7. Tag ist der Tag der Vollendung. Das ist der Tag der Ruhe. Wisst ihr, an welchen Schnitten die Offenbarung immer wieder zu einem Ende kommt? Bei der 7. Posaune, bei der 7. Zornesschale, beim 7. Engel. Immer die Zahl 7 ist die Zahl der Vollendung, wenn etwas abgeschlossen und in sich fertig ist. Wir können sagen, die Zahl 7 ist die Zahl der Ganzheit, die Zahl der Vollendung. Wenn etwas bei Gott ganzheitlich, es gab weit mehr Gemeinden als nur die 7 in Kleinasien. Aber warum die 7? Die repräsentieren die ganze Gemeinde. Das ist die Zahl 7. Es gab weit mehr wie 7 Engel, gell? Aber warum die 7? Es repräsentiert die Ganzheit der Engel. Es gibt weit mehr Gerichte als nur in die Zornesschalen. Warum die 7? Es repräsentiert alle Gerichte, die Gott über die Welt ergehen lässt. Es gibt weit mehr als nur 7 Warnungen, die Gott durch die Trompeten ausspricht. Aber die 7 repräsentieren alle Warnungen, die Gott ausspricht. 7 ist die Zahl der Ganzheit. Und darum ist die Offenbarung, wir kommen dazu das nächste Mal, in 7 Abschnitte eingeteilt, die wiederum eine Ganzheit der Botschaft darstellen. Okay? Also, das ist das eine. Für viele von euch nichts Neues. 3, dann haben wir die 4. Aus diesen beiden kommt eben dann die Zahl 7, die entscheidende Zahl. In der Offenbarung kommt aber die Zahl 4 zum Beispiel auch vor in den 4 lebendigen Wesen. Offenbarung 4 und so weiter tauchen immer wieder auf. Das heißt, da wird die lebendige Schöpfung uns vor Augen gemalt. Wichtig, um zu verstehen, wenn es um die Reiter, die apokalyptischen Reiter geht, die ausreiten. Wie viele von denen gibt es? Nicht 7. 4. Und wer sendet sie aus? Erstmal das Lamm. Und wer sagt, geht hin, da hört sich eine laute Stimme? Das sind immer die lebendigen Wesen. Also wir müssen auf solche Dinge achten. Wer, was, wo. Und ja, okay. Also, die spielen eine Rolle. Die Schöpfung, die repräsentiert die 4, die ganze Schöpfung, die 7. Die Zahl 6 taucht in der Offenbarung auf. Kennt ihr sie? In welcher Art kennen wir die Zahl 6? In ihrer dreifachen, genau, Darstellung. Die Zahl 6 steht für den Menschen. Warum? Die Zahl 3 ist für Gott. Der Mensch, der nach Gottes Bild gemacht ist, 3 plus 3 ist 6. An welchem Tag wurde der Mensch geschaffen? Am 6. Tag. Der Mensch, der sich zu Gott erklärt, ist 6, 6, 6. Denn die 3 steht für Gott. Der Mensch, der sich über Gott erhebt und sagt, ich bin Gott, der wird in der Offenbarung dargestellt mit der Zahl 6, 6, 6. So, mal ganz grob schon mal die Richtung. So, hier geht es weniger um das Rechnen. Man kann nämlich anfangen, die Buchstaben, dann wird ja viel gerechnet und dann ist mal der Nero, dann ist mal das Papsttum und alle sind dann die Antichristen Hitler. Und, aber was ja nicht grundsätzlich falsch wäre, denn viele Antichristen sind ausgegangen. Das ist jetzt nicht der Punkt. Aber hier geht es um die Grundbedeutung. Hier steht dafür, ein Mensch, der sich zu Gott erhebt und sich als Gott darstellt, wird in der Bibel dargestellt. Und jeder in dieser Weise, der diese Gesinnung annimmt und dieses Handeln annimmt, wird repräsentiert durch diese Zahl. Na, ganz kurz. Dann haben wir die Zahl 10 in der Offenbarung. Wie entsteht die Zahl 10? 7 plus 3 ist die Zahl 10. Die Zahl 10 steht für Vollkommenheit. Ein vollkommener Zeitraum. Nicht nur ein ganzer Zeitraum, sondern ein vollkommener Zeitraum. Das ist die Zahl 10. Ihr könnt es euch gerne aufschreiben und das prüfen, ob das für euch Sinn macht. Ich sage es euch nur, das ist meine Überzeugung. Hab's übrigens auch nicht selbst mir erdacht. Hab selbst lernen dürfen und darüber staunen dürfen und dann beim Studium geprüft und eben wiedergefunden. Nur als Beispiel. Wie viele Tage muss die Gemeinde Pergamon, ist doch Pergamon, vom Teufel versucht werden und ins Gefängnis geworfen werden? 10 Tage. Offenbarung Kapitel 2. Smyrna ist das natürlich, nicht Pergamon, Smyrna. Vers 10. Fürchte dich nicht von dem, was du leiden wirst. Habt ihr das? Offenbarung 2, Vers 10. Ja, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Nur nebenbei, wenn man jetzt das buchstäblich auslegt, worauf man ja manche bestehen, dass man Zahlen in der Bibel buchstäblich auslegen muss, dann ist die wirklich zu beneiden, Smyrna, weil die hatte nur 10 Tage lang. Ganz ehrlich, in aller Demut, aber das ist ertragbar. 10 Tage nur im Gefängnis sein. Nur 10 Tage vom Teufel versucht werden. So, die Zahl bedeutet, ihr werdet in der komplett vollständig gereinigt. Der Satan hat begehrt euch zu sieben wie den Weizen. Ich habe für euch gebeten, dass euer Glaube nicht aufhöre, sagt Jesus. Der Satan wird euch sieben, er wird euch prüfen, ihr werdet Bedrängnisse haben. Es ist alles notwendig. Aber dieser Zeitraum ist von Gott abgesehen, von Gott klar festgesteckt. Es ist ein vollkommener, ganzheitlicher, vollkommener Zeitraum, den Gott für dich als Gemeinde, für uns als Gemeinde festgelegt hat, damit wir geheiligt, damit wir gereinigt, damit wir geprüft werden. Es ist bei Gott fest und er ist vollkommen. Er wird das hervorbringen, wozu diese Zeit notwendig ist. Es sind nicht nur buchstäblich 10 Tage. Ich denke, dass die meisten Ausleger übrigens hier wirklich kein Problem haben, diese 10 Tage nicht buchstäblich zu nehmen. Das Spannende ist, diejenigen, die sagen, das ist nicht buchstäblich, bei den 1000 Jahren in Offenbarung 20 sagen, das ist buchstäblich. Also wenn das hier nicht buchstäblich die Zahl ist, dann muss zumindest mal die Fair sein zu sagen, vielleicht ist die 1000 Jahre in Offenbarung 20 auch nicht buchstäblich. Könnte vielleicht sein, auch wenn es nicht, vielleicht. Wenigstens den Gedanken mal zulassen. Zahlen gezählt, wie entsteht 1000 eigentlich? 10 hoch 3. 10 hoch 3, das ist Kubik, gell? 10 hoch 3. Das heißt, es ist nicht nur ein vollkommener Zeitraum Gottes, sondern es ist ein langer, sehr großer, vollkommener Zeitraum Gottes. Vielleicht geht es da gar nicht mehr um die einzelnen Tage und Jahre, sondern vielleicht geht es um ein geistliches Prinzip, wie bei den 10, bei der 10 Tage der Versuchung und Prüfung. Vielleicht geht es auch in diesem Zeitraum um einen geistlichen, großen, langen, von Gott festgelegten, vollkommenen, abgegrenzten Zeitraum. Und spätestens hier muss es im Kopf was machen. Spätestens hier muss man denken, hä? Wie? Was? Okay, wie kommen die 144.000 zusammen? Oder andersrum, ich gehe noch einen Schritt zurück. Wir haben gelesen, Offenbarung 21, wie diese Stadt beschrieben wird. Gell? Die wird beschrieben mit 12 Toren und 12 Grundsteinen, 12 Engel, 12. Was ist die Zahl 12? Wie kommt die Zahl 12 zustande? 4 mal 3. Interessant, 4 plus 3 ist 7, gell? 4 mal 3 ist 12. 4 plus 3 ist das ganze, Entschuldigung, ist die ganze Schöpfung. 4 mal 3 ist das ganze Volk Gottes. Wie viele Stämme gibt es Israels? 12. Wie viele Apostel? Warum? Ja, halt 12. 13 hat man nicht gefunden. So war keiner mehr tauglich als nur diese 12. Nicht ohne Grund hat Jesus 12 genommen, weil er sagt, das sind die neuen Repräsentanten des neuen Volkes. Und nicht ohne Grund waren die 12 Stämme und Gott hat Jakob die 12 Söhne gegeben, weil das sind seine Repräsentanten des Volkes des alten Bundes. Was macht 12 plus 12? Wie viele Älteste von dem Thron Gottes? Wer sind diese? Die Repräsentanten des ganzen Volkes Gottes. Denn warum? Es gibt 12 Tore und 12 Grundsteine dieser neuen Stadt. Insgesamt sind das 24. Das heißt, aus wem besteht diese neue Stadt? Sowohl aus dem alten Gläubigen des Alten Testaments wie die Gläubigen des Neuen Testaments. Was gibt 12 mal 12? 144. Wie viel Ellen breit ist das und so? Ihr könnt es lesen, gell? Und er maß ihre Mauer 144 Ellen. Warum 144? Das ist 12 mal 12. Übrigens ganz schön breit. Ich glaube, das sind so 600 Meter oder so. Breite Mauer. Wenn wir dann darüber uns nachdenken werden, wenn wir da ankommen, was eine Mauer bedeutet, die Zweck einer Mauer, dann werden wir auch die Bedeutung ein bisschen mehr verstehen. Aber der Punkt ist, hier ist dies 12 mal 12, darum 144. Das heißt, das Ganze wird nochmal multipliziert, das Volk des Gottes. Und dann 144.000. Kennt ihr auch die Zahl, gell? Die Zeugen Jehovas lieben diese Zahl. Ja? Dann die Frage, gehören wir dazu oder nicht, gell? Für sie ist das ganz entscheidend. Und die wenigsten denken, dass sie dazugehören. Darf ich euch schon mal sagen, ihr gehört dazu? Also ich bin davon überzeugt. Ich bin voll davon überzeugt. Weil diese Zahl ebenfalls nicht gezählt werden muss. Sonst verstanden werden muss. Das hat was mit 12 mal 12 Stämme. Das sind 144. Und 1000 bedeutet, von Gott ein vollkommener, großer. Wisst ihr, wie groß? Wisst ihr, wie groß dieses 144.000er Volk ist? Dass niemand es zählen kann. Denn es ist bei Gott so fest. Ich schlage mir Offenbarung auf. Jetzt werde ich euch zwei Prinzipien hier zusammenbringen. Und ich bin gespannt, wer nach dem noch das nächste Mal kommt. Ich bemühe mich, euch das von der Schrift zu zeigen, damit ihr prüfen könnt. Offenbarung Kapitel 7 nehme ich jetzt mit euch. 7. 7, Vers 1. Schaut mal, wie beginnt es? Nach diesem sah ich vier Engel auf, ja? Worauf achten wir jetzt? Ja, danke. Okay, das heißt, er sieht jetzt etwas, gell? Dann male ich mir ein Kreischen hin. Bei mir, ich arbeite so mit Piktogrammen, da male ich mir ein Auge hin. Bei dem Hören male ich mir ein Ohr hin, dass ich auf ersten Blick so, hier geht es um Sehen, hier geht es um Hören. So, das ist meine Hilfe. Und da sehe ich so ein paar Augen, ein paar Ohren hier. Also er sieht etwas. Er sieht die Engel, übrigens vier Engel. Und jetzt Vers 3. Und sagte, schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Also, ihr dürft diese Schöpfung, darum vier Engel, die Schöpfung nicht vernichten. Sie muss noch bewohnbar sein. Warum? Weil noch nicht alle versiegelt sind. Nebenbei, nicht nur die Antichristen und die Menschen, die den Antichristen und das Tier und den falschen Prophet anbeten, bekommen ein Zeichen. Die kriegen ein Zeichen in die Stirn und in die Hand, gell? Die Zahl 666. Sondern auch die Kinder Gottes. Da irgendwie scheint mir schert sich niemand darum, ob sie dann mit Zahl 777 auf der Stirn laufen oder ob sie auch einen Chip kriegen, wo es drin steht Christ. Weil wir wissen, was die Versiegelung ist, gell? Und wir wissen, dass wir sind versiegelt mit dem, der unsere Anzahlung auf unser Erbe ist. Spätestens da müssen wir noch lernen, dass irgendwas mit Versiegelung eine geistliche Dimension hat. Da hat uns Schriften schon lange uns einen Hinweis gegeben. Also, hier werden die Versiegelten. Und jetzt darf ich euch ehrlich sagen, wenn es nur buchstäblich 144 1000 Versiegelte gibt, dann sind sie schon lange voll. Oh Mann, die waren schon so in der Gemeinde Jesu voll, bei der Apostelgeschichte. Zuerst die 120, dann 3000, 5000. Und Lukas sagt, dann eine große Volksmenge, dann sagt er eine ganze Stadt. Und dann hört er auf zu zählen, weil er einfach nicht mehr zählen konnte. Da waren sie spätestens in der Urgemeinde schon mehr als 144.000. Dann hast du und ich keine Chance, das werden wir nicht versiegelt. Sind wir nicht versiegelt, war es das mit uns. Dann gehören wir nicht zu den Glückseligen. Aber das ist noch kein Argument, ob es mir gefällt oder nicht. Ob ich es mir vorstellen kann, aber wir wissen schon, dass es mehr Gläubige geben wird wie 145.000. Ja, das sind ja Juden gemeint. Abgesehen davon. Schau, ein bisschen wenig. Nur 144.000 Juden. Allein die Urgemeinde waren nur Juden, waren mehr. Abgesehen davon, da fehlt ein Stamm. Ja, war ein Schreibfehler. Johannes hat dann vergessen. Ja, da fehlt ein Stamm, wenn es nur die Juden sind. So viel Spannung will ich erzeugen, um euch trotzdem zu gewinnen, durchzuhalten. Warum fehlt dann? Warum ist das statt dann Manasse? Wer ist Manasse? Gehört Manasse zu den 12 Stämmen Israels? Das ist ein Sohn von Josef. Und da taucht beide, Josef und Manasse. Was hat Manasse da zu suchen? Hat sich eingeschlichen. Also, er hörte. Schaut mal Vers 4. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000. Und dann geht's los. Judah 12.000, Ruben und so weiter. Ihr findet überall, also die 12 Stämme, bis dann fehlt Manasse, aber sind immer wieder 12.000. Wir verstehen jetzt, warum 12.000, wie die Zahl zusammenkommt, gell? Ich lasse es mal dabei. Das heißt, die 12.000 mal 12.000 sind 144.000. Und jetzt schaut mal in Vers 9. Im gleichen Kapitel. Nach diesem, und was steht da? Sah ich. Die 144.000, sah er sie oder hörte sie? Vers 4. Der hörte. Was sah er vorher? Die vier Engel. Aber er sieht vier Engel, die sollen, und er sieht, sie zerstören nicht alle Menschen, sondern sie müssen warten, bis die Versiegelten sind. Dann hört er, zerstör nicht die Versiegelten. Also warte, die müssen noch versiegelt werden. Und das sind 144.000. Wer sind sie? Er hört das alles. Und dann sieht er etwas. Er dreht sich um. Jetzt bekommt er... Was glaubt ihr, wen er jetzt sieht? Na, jetzt mal Tapetenwechsel. Jetzt sieht er die 144.000. Und jetzt schaut mal, wer sie sind. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern. Wer sind sie, wenn das nicht die Versiegelten sind? Und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten, die vier lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten, dann geht's los. Wahnsinnslobpreis der ganzen Schöpfung. Seht ihr, 100, der Zusammenhang sehen und hören, der Zusammenhang von zählen, nicht zählen, verstehen. Wenn man nur diese Dinge zusammenbringt, dann muss man noch nicht mal zu weit aus der Offenbarung hinausgehen, um zumindest eine Spur zu bekommen, in welche Richtung es geht. So, ich sage euch darum, die 144.000, und das ist ja, da können wir noch viele, viele Gründe jetzt anwenden. Ich weiß, da kommt die ganze Frage, was ist aber mit Israel, was ist denn da mit dem Tempel, ich weiß. Und deswegen mache ich diese Einleitung nicht so groß, weil da kommen wir nicht zum Schluss. Wir werden im Laufe der Auslegung der Offenbarung müssen wir auf diese Fragen eingehen. Ich werde versuchen, sie einzuflechten und immer wieder Fragerunden uns zu ermöglichen. Aber allein nur, wenn wir diese Prinzipien nehmen, dann erklärt uns die Offenbarung selbst, sagt, schau mal, du musst achten auf Sehen und Hören. Schau mal, der Löwe ist das Lamm. Passt das zusammen eigentlich? Nee. Ist das wahr?
Ja.
Ja, okay. Also überleg mal, warum ist Löwe und Lamm zusammen? Zack, zack, Studium in der Schrift, das Alte Testament, Neues Testament, die Erfüllung, Verheißung, all diese Dinge, bekomme ich Klarheit. Dann geht er hin und sagt, schau mal, die Versiegelten, 144, siehst du sie, ja? Hörst du, ja? Guck mal, aber was du siehst, sind doch viel mehr als nur 144, ja? Passt das zusammen? Nee. Ist es wahr? Okay, dann schau mal, wie passt das zusammen? Warum sind die 144 alle Nationen und nicht nur Juda? Oder nicht nur Israel? Und übrigens, das beginnt schon aus dem Grund, warum dann nicht dabei ist in dieser Aufzählung. Das hat was mit dem Manasse, warum Manasse drin ist und nicht dann. All das ist die Lösung dafür und nicht Schreibfehler oder Johannes hat vergessen die einen der Stammesväter. Hallo, ein Jude? Und hat aus Versehen einen falschen Namen reingeschrieben. Das Geschlechtsregister, das ist undenkbar. Und alle, die nachgeschrieben haben, oh, Johannes hat falsch, schreiben wir dann rein. Das hat was mit dem Hören, Sehen, Hören. Und ich will andersrum sagen. Das hat was damit zu tun, dass nicht alles, was man sieht, das ist, was man sieht. Ich vergesse immer die schöne Formulierung. Es scheint nicht all das... Nee. Mehr sein als Schein. Ich sage so, wir sehen einen irdischen Tempel. Wir sehen das irdische Jerusalem. Wir sehen die 12 Stämme, wir sehen Abraham, Isaac, Jakob und wir bleiben dabei. Und Gott sagt, wisst ihr was, es ist mehr als das. Öffnet euren Horizont. Seid bereit, dass ich euch zeige, was dahinter steckt. Warum habe ich denn den Abraham berufen? Warum habe ich ihn denn aus den Nationen herausgeholt? Warum war Abraham vorher nicht beschnitten, als ich ihn erwählt habe und aus ihm das Volk gemacht habe? Warum ist Abraham ein Heide gewesen, bevor Israel daraus wurde? Mach dir mal darüber Gedanken, wer Abraham ist und wer sein Volk ist. Warum mache ich denn so, was ich mache? Warum habe ich 12 ausgerechnet? Ja, Jakob halt voll fies, gell, musste voll viel arbeiten, weil er nicht seine Liebe des Lebens bekommen hat, weil er sie nicht vorher gesehen hat und all diese Problematik. Und dann musste, schief gegangen, der blöde Laban hat ihn reingelegt, der arme Kerle. Und dann noch den ganzen Zwist mit den 2 Schwestern, bei der ganzen Dramatik 12 Kinder entstanden. So können wir es lesen. Wir haben keine Ahnung, dass wer der Herr der Herren ist, wer der Allmächtige ist. Wir haben keine Ahnung, wer dieses Buch geschrieben hat und die Rolle von vorne bis hinten ausgefüllt hat. Wir haben keine Ahnung, dass es keinen Platz mehr für Ergänzungen gibt. Ein neues Kapitel einfügen. Fest. Von Anfang, vor Grundlegung der Welt, hat Gott einen Ratschluss gefasst. Und alles in diesem Ratschluss verwirklichte. Und überlegt mal, er hat es geplant. Und bevor es zu Ende war, hat er uns gesagt, wie es endet. Wer kann das? Es gibt nur einen, der es kann. Wo gibt es so einen Gott für mich, sagt Gott in Jesaja, der das Künftige vorher ansagt und es erfüllt? Sucht mir bitte so einen. Wenn ihr so einen findet, dann können wir darüber reden, ob es noch andere Götter gibt. Wenn ihr aber keinen findet, der diese Wahrheiten vorher ankündigt und dann sie genauso erfüllt, dann wisst ihr, wer ich bin. Das ist das. Und dann nimmt Gott und nimmt uns hinein und offenbart uns das Ende. Und dann sagt er, ich werde den meinen, werde ich Erkenntnis mehren lassen. Und gegen Ende der Zeit wird die Erkenntnis wachsen, wird mehr und mehr verstehen. Und mit dem Kommen Jesu Christi begann die Offenbarung, begann die Enthüllung des Geheimnisses Gottes. Und seitdem wächst die Erkenntnis. Und wir sind mittendrin. Wir dürfen in dieser Erkenntnis mitwachsen. Und wenn wir aber da bleiben und immer noch bei Schatten und Bildern bleiben, brauchen wir kein Wunder, dass man es nicht versteht. Und versteht mich das jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe die einzige Erkenntnis. Das habe ich ja auch gelernt. Hat man mir auch geschenkt. Erkenntnis. Ich bin nicht der Einzige, der so die Bibel liest. Aber wie viel verschleiert es nur, weil man nicht bereit ist, das als Ganzes zu lesen? Ja, tut mir leid. Ich gucke noch mal kurz. Jetzt würde der Punkt kommen, der alles sprengen würde. Aber ich mache ihn nicht. Das ist Jesus als Zentrum der Schrift. Ihr wisst es. Die Offenbarung verstehe ich nur, wenn ich Jesus darin suche. So einfach und doch so gravierend. Und einige Geschwister sind mit mir schon länger unterwegs, ganze 7 Jahre. Das heißt, vollständig, schon mündig. Das ist mein Anliegen, seit 7 Jahren in unserer Gemeinde, in unserer Gegend hier, das zu lehren, dass Jesus der Schlüssel zu Verständnis der ganzen Schrift ist, sowohl des Alten als auch des Neuen Testaments. Jeder, der in AT-Bibelkunde hier ist, weiß, dass ich so das Alte Testament auslege. Das hat genau das Gleiche mit der Offenbarung. Wenn ich nur da mein Anliegen habe, diese Dinge deuten zu wollen, du wirst die Hure Babylon nicht verstehen, ohne wenn du Christus das nicht in Zusammenhang mit Christus bringst. Du wirst die Zahl 666 nicht verstehen, wenn du es nicht in Zusammenhang mit Christus bringst. 144.000 nicht. Du wirst nichts verstehen, wenn du es nicht im Kontext der Erlösung des Evangeliums von Jesus Christus bringst. Das ist der Deutungshorizont. Und darum sage ich, das ist die Bibel, weil das ist die Botschaft. Und dann könnt ihr prüfen, das ist das Herrliche, dann könnt ihr sogar prüfen, ohne Doktoren und Professoren zu sein. Wird Christus verherrlicht oder nicht? Wird Christus darin groß gemacht oder nicht? Wenn ich die Auslegung der Offenbarung höre, bekomme ich ein größeres Licht des Evangeliums? Stärkt das meinen Glauben? Oder bekomme ich Angst vor der Zukunft, weil ich denke, dann wird das passieren und dann habe ich Angst vor der Atombombe und dann habe ich Angst vor... Versteht ihr? Was bewirkt die Auslegung der Offenbarung, wenn ich sie lese oder höre? Richtet es mich auf Christus aus? Bringt es mich dazu, in den Lobpreis der 24 Ältesten, der vier lebendigen Wesen und alle Engel einzustimmen und zu sagen, du bist würdig. Warum? Denn du hast deine Macht angetreten. Du bist der Allmächtige, denn du bist der Löwe, du bist das Lamm, du bist der Schöpfer, du bist der Erlöser. Du stehst über allem, du öffnest die Siegel, du lässt die Posaunen schallen, du schmeißt die Zornes schallen, nee, macht alles der Teufel. Haben wir vor Augen, wer all das macht? Ist es uns klar, dass Jesus die Reiter schickt? Ist es uns klar, dass Jesus die Posaunen blasen lässt? Ist uns klar, dass Jesus die Zornesschalen ausgießen lässt? Ist es uns klar? Oder ist das halt alles der Teufel und Umstände und wir Armen und müssen da durch? Ist uns klar, wer da was macht? Wir werden diese Dinge nicht einordnen, wenn wir Christus nicht vor Augen haben. Und warum macht er es? Wie kann das sein, dass er es macht? Allein das, in dieser Perspektive, bekommen doch allein die vier Reiter eine neue Dimension. Wenn er die sieben Siegel bricht und dann die vier lebendigen Wesen sagt, die dürfen los. Oh, Katastrophe. Hungersnöte, Börsencrash, weiß ich. Wir haben doch Christus vor Augen. Und wenn er das macht und wir, die versiegelt sind, was für ein Trost haben wir denn darin? Wisst ihr, dass das mit die Hauptbotschaft der Offenbarung ist, die Allmacht und den Sieg Jesu Christi vor Augen zu malen und die der Überwinder, die ihm gehören. Was für eine herrliche Hoffnung eigentlich dieses Buch uns vor Augen. Ich will an, was glaubt ihr, wie viele Seligpreisungen tauchen in der Offenbarung auf? Ihr könnt raten. Sieben. Sieben Seligpreisungen. Warum? Weil das die Botschaft ist. Glückselig sind die. Und wer sind die? Die das hören, die das glauben, die ihre Gewänder waschen im Blut des Lammes, die an dem Lamm bewahren, die an ihm bleiben. Glückselig sind die. Es gibt keine größere Glückseligkeit, als in Christus zu sein. Denn der ist der Herr über all diese Dinge, die in diesem Buch geschrieben sind. Ich bete. Danke, Jesus Christus, für die Offenbarung deiner selbst und dass du es dem Johannes offenbart hast, damit er uns, seinen Knechten, deinen Knechten offenbart, was geschieht, geschah, geschieht und noch geschehen wird. Und ich bitte dich, Herr, oh, in aller Demut, Herr, dass du uns nah bei dir hältst und bei deinem Wort. In aller Demut, dass wir das Wort das sagen lassen, was es sagt. Und bei all der Begrenztheit unseres Verstandes und der Erkenntnis, Herr, sei gnädig, wenn wir Stückwerk und stückhaft und versuchen, sich diesem Wort, dieser Offenbarung, diesem Geheimnis zu nähern. Öffne unsere Augen, öffne das Herz, lehre uns, deine Werkzeuge zu gebrauchen. Mach uns aufmerksam auf die Art der Offenbarung, auf die Art der Inspiration. Bring uns diese Sprache bei. Bring sie uns bei. Herr Jesus, du weißt, wie ich es meine. Du weißt mehr wie jeder andere, wie sehr ich dich liebe und was mein Anliegen ist. Und ich bitte dich, Herr, wenn es dir gefällt und du barmherzig bist und ja, es dir wohlgefällig ist, dass du jedem Zuhörer das aufs Herz bestätigst, dass mein Anliegen ist, hier nicht zu verurteilen und nicht zu schimpfen oder wie auch immer, sondern ein Ringen um die Wahrheit deines Wortes, Herr, dass sich niemand daran ärgert, sondern dass es zur Erbauung dient, dass es zur Erbauung dient. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen. So bleibt mir noch eins, zu bitten, dass du den Heimweg segnest, jedem Einzelnen, der nach Hause geht. Lass das zum Segen werden an dem Ort. Lass es zur Frucht werden in seinem Leben. Zum Zeugnis da, wo es darum geht, diese Herrlichkeit zu bezeugen. In der Familie, in der Freundschaft, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, in dieser Welt, in dieser Stadt. Ich bitte dich, schenke dieses Vermögen dazu. Bewahre auf dem Heimweg, auf dem langen und kurzen, so befehle ich uns, dir und dem Wort deiner Gnade an. Amen.